Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Lore, der WoW-Lore. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe von unserem Lorecast, diesmal mit einem ganz neuen Konzept, bahnbrechend überarbeitet, nur für euch. Wir haben uns gedacht, da es doch recht viele Leute gibt, denen die allgemeine WoW-Lore überhaupt nicht geläufig ist und die bei den meisten Lorecasts nur Bahnhof verstehen, so wie ich am Anfang auch, bevor ich angefangen habe, die Bücher zu lesen, was ich euch auch rate. Ja, rollen wir das ganze Pferd mal von vorne auf, wenn man das so sagt. Denn wir präsentieren euch ab heute in einer wahrscheinlich längeren Reihe die komplette WoW-Lore, die wichtigsten, ausschlaggebendsten Fakten, die es zu wissen gibt. Ja, die Lore ist verdammt lang, wirklich lang, und ich kann das gar nicht einschätzen, wie lang. Also, Numi, wann ging denn das los?
So ungefähr 150.000 Jahre vor Öffnung des dunklen Portals. Also so ganz grob geschätzt. Also lange her.
Und wie lange danach sind wir jetzt, nach der Öffnung des dunklen Portals? Grob geschätzt.
Grob geschätzt dürften das jetzt knapp 30 Jahre sein. Also bei Wrath of the Lich King waren es 27.
Nicht schlecht. Also es ist eine riesengroße Zeitspanne, über die wir jetzt reden wollen. Gut, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich bin durchaus gespannt. Wo.
Macht euch gefasst auf den längsten Cast, der im Internet zur Verfügung steht.
Oh mein Gott, ich habe schon Angst. Wo genau fängt denn die Lore an? Womit beginnt denn alles? Gab's wie bei uns auch einen Urknall? Kam ein Gott daher und hat einen Ork und eine Orkin aus seiner Rippe geschaffen? Oder wie lief das?
Ja. Es fing natürlich, wie so bei in den meisten Religionen oder Gesellschaften, mit einer Schöpfung an. Hermina, da kannst du uns doch sicherlich was drüber erzählen, oder?
Ja, hallo erstmal. Keine Begrüßung, wie frech. Wann genau das Universum seinen Anfang nahm, weiß man eigentlich nicht. Man weiß nur, irgendwann eines fernen Tages in der Vergangenheit kamen die Titanen, angeführt von Pantheon, mit Amon Thul, Eonar und so weiter. Wenn ihr genau wissen wollt, woraus die Titanen bestanden, hört euch bitte den Lorecast Nummer 11 an, Numi.
Ja, richtig.
Die kamen eines Tages zu einem großen Planeten, den sie dann später Azeroth nannten und fanden dort, dass dieser doch hervorragend sei, ihn zu formen und Leben zu erschaffen. Leider mussten sie feststellen, dass da schon einige Bewohner waren.
Ja, diese Bewohner, dürften einige heute sogar noch kennen. Das waren die alten Götter mit ihren damaligen Armeen aus, bestehend aus Gesichtslosen, bestehend aus den Elementaren, die wiederum angeführt wurden von den Elementarlords. Ragnaros, Neptulon, wie heißt die, Terrasan, genau, und Alakir. Und ja, diese Welt war eigentlich ein großer Kriegsschauplatz. Also die Elementare bekämpften sich untereinander, die alten Götter bekämpften sich untereinander. Zum Beispiel der jetzt die Kontrolle über Deathwing hatte, hat einen endlosen Krieg gegen Yogg-Saron und Zutun geführt. Deren Armeen haben sich bekämpft. Also es war im Prinzip eine Welt, die sowieso kurz vor dem Zusammenbruch war, weil sie sich gegenseitig vernichtet hätte.
Ja, und dann kamen eben die Titanen und es brach ein Kampf zwischen diesen beiden Fraktionen, also alte Götter nebst Dienern und eben den Titanen aus. Und diese nach jahrelangen Kämpfen, also man weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, haben die Titanen dann gewonnen. Die Elementare wurden alle in eine Ebene verbannt, die Elementarebene. Dort hatte jedes Element seinen eigenen Herrschaftsbereich. Während die alten Götter, diese konnte man nicht einfach töten, sondern die waren bereits so sehr mit diesem ganzen Planeten verbunden, diese zu töten, hätte den ganzen Planeten in sich selbst zerstört. Also wurden sie tief, tief im Kern des Planeten angekettet und dort quasi eingekerkert. Dann haben eben die Titanen angefangen, den Planeten zu formen. Dabei hatten sie viele, viele Diener. Zum Beispiel eben die Irdenen oder die Mechagnome oder die ganzen Stahlriesen und Konstrukte. Sie haben auch viele Laboratorien und Werkstätten erschaffen, die wir sehen, zum Beispiel in Stormpeaks mit Ulua. Wir sehen es in Uldum, wir sehen es in Uldaman und es gibt noch viele andere Wirkstätten, wo die Titanen ihre Laboratorien hatten.
Ja, und so ein Planet erschafft sich ja mal nicht so nebenbei. Deshalb hat das Ganze auch so knapp 80.000 Jahre gedauert, bis diese ganze Schöpfung dann endlich fertig war.
Weiß man das
Und
genau?
ja, da ist, glaube ich, in den Ingame-Büchern irgendwo mal so eine Zahl erwähnt worden. Ich weiß nicht, ob es jetzt 80 oder 90.000 Jahre waren, irgendwas in der Größenordnung. Also es hat einen Moment gedauert, verständlicherweise. Und ja, aber als die Erde dann geschaffen war, oder als dann Azeroth geschaffen war, zogen sich die Titanen von der Welt zurück und überließen sie ihren Schöpfungen, die sie vorher natürlich auch getestet haben, was man zum Beispiel an den Petrischalen, Ungoro-Krater und Scholazar-Becken sehen kann.
Aber
Ja.
so eine Welt muss ja nicht nur geschaffen werden, die muss ja dann auch erhalten und beschützt werden, oder irre ich da jetzt?
Ja, ganz genau. Die Titanen hatten ja mehrere Wächter und Sicherheitssysteme. Allerdings, als sie gegangen sind, dauerte es nicht lange, bis die alten Götter, die hatten natürlich Zeit, sich, wie soll man sagen, zu akklimatisieren in ihrer neuen Umgebung. Allerdings haben die jetzt alle Schöpfungen der Titanen angefangen zu infizieren. Mit dem sogenannten Fluch des Fleisches, wodurch die Schöpfung ihre Unsterblichkeit etc. verloren. Also die wurden halt immer mehr infiziert und die Wächter und die Sicherheitssysteme haben halt Alarm geschlagen und die Titanen mussten zurückkehren.
Ja, und dann musste eben eine Möglichkeit gefunden werden, um mit diesem Chaos, das dabei entstanden ist, umgegangen zu werden. Zum Beispiel wurde dann aus den ursprünglichen Mechagnomen wurden dann einfache fleischliche Wesen, die Tolvir, was man ja auch in Uldum während der Questreihen sieht, wurden von ihren steinernen Äußeren wurden weich und nicht mehr ganz so widerstandsfähig. Und um dem allen Herr zu werden, nahmen sich die Titanen einer der Lebensformen auf dem Planeten an, die mittlerweile eine relative hohe Intelligenz entwickelt hatte. Und das waren die Drachen, deren fünf größten Schwärme verschafften sie dann die Möglichkeit, Azeroth zu beschützen, bewachen und zu pflegen.
Ja, und diese fünf Drachenschwärme, die hatten wir schon mal im Lorecast Nummer 10 aufgezählt, beziehungsweise erläutert. Es war natürlich Alexstrasza, die von Eona gesegnet wurde und die Königin aller Drachen wurde und Herrscherin über ihren eigenen Drachenschwarm, den Roten, wurde. Dann Ysera natürlich, die grüne Drachendame. Dann natürlich Maligos, Nostormu und natürlich auch Nessarion, aka Deathwing.
Ja, wobei
Ja.
man zu den Drachen nochmal sagen sollte, dass das nur die fünf größten Schwärme waren. Also dass es durchaus noch geringere Schwärme gab, aber die eben keinerlei größere Beachtung in der Geschichte mehr fanden.
Doch sonst nie erwähnt wurden, oder?
Ja, doch, außer dass man ab und zu mal einen Albino-Drachen irgendwo rumfliegen sieht, aber ansonsten nein.
Was geschah dann? Lebten dann alle in Glück und Frieden zusammen und alles war Friede vor der Eierkuchen?
Ja,
Ja.
für eine Weile. Und zwar für, na, 168.000 Jahre so in dem Dreh. Also man wird gesagt, die Titanen haben Azeroth circa 168.000 Jahre, also vor 168.000 Jahren verlassen. Das ist irgendwo mal eine Zahl, die aufgetaucht ist. Ja, und in der Zeit war es eigentlich relativ ruhig. Es gab nur relativ wenige humanoide Lebensformen. Da waren zum einen die Trolle mit den Dschungel- und den Waldtrollen. Da waren eine Lebensform aus dem Weltraum, diese Silithiden, diese
Die Akquir.
Insekten, die Akir. Und die haben sich dann später auch nochmal in zwei Völker geteilt. Einmal in die Neruba, wir kennen sie aus Northrend, und als ja, Rasse aus den untoten Völkern. Und dann natürlich noch die Kirai aus Silithus etc.
Wobei, da kann man ja mittlerweile eine Erweiterung machen. Also bis vor kurzem war das schon richtig. Das kam dadurch, dass sich die Akir eben mit den Trollen angelegt haben und die Trolle Reich quasi in der Mitte geteilt haben. Also ihr wisst ja alle grob, wo Zul'Gurub und Sulaman liegen, und von da aus sind die Trolle eben nach Westen und haben das Reich quasi in der Mitte gespalten, sodass die Neruba nach Nordend und die Silithiden nach Silithus sich zurückgezogen haben. Aber es gibt ja mittlerweile auch noch eine dritte Evolutionsart dieser Akir. Also das war quasi die Urrasse dieser Käfer, nämlich wie heißt sie? Die jetzt in Pandaria rumlaufen.
So, ja, du meinst natürlich die Mantid. Mantid? Ich glaube, Mantid
Genau, die
heißen sie.
Mantid, genau. Die haben ja eine etwas andere Evolution durchgemacht gegenüber ihren, ihren Schwesterkönigreichen, wie es so schön bezeichnet wird, wo die Neruba und die Silithiden mehr auf ein Hive-Bewusstsein geschworen haben, haben sich dann zum Beispiel die Mantid zu Individuen weiterentwickelt, die aber trotzdem immer noch von einer Autorität geregiert wurden.
Hatten halt eine Hierarchie. Ja, wir dürfen halt nicht vergessen, damals war alles noch ein einziger Kontinent, Kalimdor, und in der Mitte war eine Magiequelle der Titanen, nämlich der Brunnen der Ewigkeit. Und diese Quelle hat dann irgendwann einige Trolle angezogen, und die haben am Ufer dieses Sees, beziehungsweise ja, Sees, ja, ihre Lager und Häuser gebaut und wurden mit der Zeit verändert. Und aus ihnen entstanden irgendwann die Nachtelfen.
Heißt, wir
Ja,
werden
und
alle
die
mal
Nachten?
Trolle.
Ja, im Prinzip waren die Nachtelfen alle mal Trolle.
Aber das sollte man natürlich den Nachtelfen nicht sagen. Die hören das nicht so gerne.
Ja, wobei es ja mittlerweile offiziell ist und da kann man nur sagen, ha ha
Sagt das mal einer Blutelfe. Die freut sich jetzt.
Ja. Die stammen ja auch eigentlich ab von den Nachtelfen. Aber dazu kommen wir erst später. Ja, die
Ja.
Nachtelfen sind natürlich über diesen Zeitraum haben sich weiterentwickelt, haben dann irgendwann eine riesige Stadt gebaut und sich auch über den ganzen Kontinent verbreitet, haben dann sogar die Trolle und die Silithiden zurückgeschlagen, weil sie im Gegensatz zu den Trollen die Magie aus dem Brunnen genutzt haben und als Waffe verwendet haben. Und irgendwann haben sie natürlich die größte ihrer Städte gebaut, Suramar.
Ja, und mit Surama war dann, also Surama war ja natürlich nichts verglichen mit Zin-Arcari, der Hauptstadt des Nachtelfenreichs, aber Surama war schon eine riesige, ja, ein riesiges Schauspiel der nachtelfischen Kunst, der nachtelfischen Hochzeit. Und ja, für einige tausend Jahre war das dann auch eine relativ ansehnliche Kultur, die da erschaffen wurde. Nebenbei entwickelte sich natürlich dann die Kultur der Moru im Süden des Kontinents Kalimdors, die dann von den Pandaren überrannt wurde. Aber das hatten wir alles im letzten Lorecast. Ja, ich glaube, es war der
Nummer 12,
12.
ja.
Und ja, das könnte da dann näher nachhören. So, aber bei den Nachtelfen entwickelte sich das Ganze so lange als toll und ganz schön, bis einige der Nachtelfen meinten, die Studien über den Brunnen weiter fortsetzen zu müssen, also da noch tiefer zu gehen, noch weiter zu graben. Und das Ganze wurde auch unterstützt von deren Königin Tara.
Aber es
Ja.
wurden doch nicht nur die Nachtelfen bzw. die Trolle von dem Brunnen angezogen, sondern auch andere Wesen, oder?
Welche meinst du jetzt, Jero?
Außerirdische Wesen?
Achso, ja,
Mächtige,
dazu
böse Wesen?
kommen wir ja jetzt noch.
Ja,
Ich
fährst
greife schon
ganz
wieder
ruhig.
vor, okay.
Ja. Also,
Genau.
wie Numi eben schon sagte, die Nachtelfen beziehungsweise der innerste Kreis der die, und die stärksten Magier, die Hochgeborenen, die, wie hießen sie noch? Keldorei?
Kaldorei.
Die
Nee,
Keldorei war der
doch
ganze
Keldorei.
Nachtelfenname.
Keldorei.
Ja, Keldorei. Die Hochgeborenen um ihre Königin Ashara, die gemeinhin als die schönste Frau des Planeten galt. Und ja, die haben sich natürlich immer weiter in diese magischen Studien vertieft. Und ihr Wissens- und Machthunger blieb natürlich auch nicht anderen Lebensformen verborgen. Dieser magische Brunnen zog natürlich irgendwann dämonische Wesen an. Und der stärkste unter ihnen, Sageras, war ja ehemals ein Titan und wurde verdorben. Also er gab irgendwann, ja, Sageras Fall hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt im Titan-Lorecast. Ja, dieser Sageras, wie gesagt, war halt ein Titan, wurde verdorben und wurde irgendwann zum Überdämonenlord, der alles Leben vernichten und versklaven wollte, je nachdem. Der hat sich natürlich auch Gehilfen gesucht. Die fand er natürlich auf einem Planeten namens Argus vor ungefähr 25.000 Jahren.
Ja, und also das, was Vermina eben das hat, das Thema Sagras habe ich zum Beispiel auch in einem Lore-Sonntag nochmal ausführlich erarbeitet. Das kann ich ja dann nochmal mitten in die News posten. Und ja, das suchte eben nach intelligenten Strategen, die er für seine Legion nutzen konnte, weil das, was er bisher hatte, waren meistens einfach nur Tumbe-Soldaten, also so eher Höllenbestien oder Teufelswachen, halt Krieger. Aber er brauchte noch Strategen, die diese ganzen Armeen anführten und da eben auf die Welt Argus aufmerksam geworden, die Ereda lebten. Die Ereda sind quasi so die Urrasse, aus denen sich später die Draenei und die Manari, also die böse Form der Ereda, das, was man nachher in der Legion gesehen hat, entwickelt hat. Und zu der Zeit war das aber alles noch ein Volk und dieses Volk wurde angeführt von drei verschiedenen Personen. Das war einmal Velen, Kil'jaeden und Archimond. Und Sargeras zeigte sich ihnen eben so als verführerische Chance, dass er ihnen eine große Macht versprechen könnte, dass er ihr Volk zu großer Stärke führen kann, zu großem Einfluss. Und ja, die Ereda waren auch dazu geneigt, stark geneigt, sogar dieses Angebot anzunehmen. Allerdings hatte Velen da gewisse Bedenken, die aber nicht nur von ihm alleine kamen.
Genau, Velen verfügte über eine Gabe der Prophezeiung, die ihm die Zukunft zeigte. Und da sah er halt, wie sich das Volk der Ereda da halt verändern würde und dass Sageras nicht der Heilsbringer ist, der er war. Seine Gaben wurden noch verstärkt, als ihn die Naru kontaktierten. Das sind ja im Prinzip der Gegenpol zu den Dämonen. Das sind halt Lichtwesen reinster Energie, etc. Und die haben ihn halt auch gewarnt. Das Problem war, Kil'jaeden und Archimond waren schon zu sehr von Sageras Versprechungen korrumpiert, genauso wie ein Großteil des Volkes. Und so blieb Velen nur die Möglichkeit, alle unkorrumpierten Teile seines Volkes zu nehmen und mit denen zu fliehen. Ja,
Ja, was er dann ja auch tat und mit Hilfe der Ereda, die ihm dann ein Raumschiff, eins ihrer Raumschiffe zuschickte, konnten die damals noch Ereda genannten Flüchtlinge fliehen und landeten dann auf einer Welt namens auf einer Welt, die sie später dann Draenor nannten und entwickelten da eine Zivilisation und trieben auch regen Handel mit den Ureinwohnern dieser Welt, die später der Menschheit Azeroth sehr zum Verhängnis werden sollte, nämlich den Orks. Aber dazu kommen wir später nochmal. Natürlich waren die anderen Ereda, insbesondere Kil'jaeden, nicht besonders glücklich über diese Entwicklung, zumal Kil'jaeden ein sehr enger Freund von Velen war und das als quasi Hochverrat an ihrer Freundschaft angesehen hat. Damit war es für Kil'jaeden eigentlich zur Hauptaufgabe geworden, die Ereda durchs ganze, also die flüchtigen Ereda durchs ganze Universum zu verfolgen. Unterdessen hat sich Archim aber als rechte Hand von Sageras zum Kriegsherrn aufspielt und ja, war dann schon bald mit der Eroberung der Welt Azeroth betraut.
genau. Ja, die Nachtelfen sind dann irgendwann auf die Dämonen gestoßen, die sich natürlich anders wie angeschlichen hatten. Also die haben sich halt über Telepathie etc. und über Beschwörungen kenntlich, wie nennt man es, kenntlich gemacht und haben natürlich dann den Nachtelfen, besonders Ashara, viel, viel Macht versprochen. wenn sie denn alle ihres Volkes und der Welt opfern würden. Ja, und der Scharra hat natürlich ja gesagt. Und viele ihrer Hochgeborenen ebenfalls. Ja, und eines Tages ging es dann los, dass die Dämonen über die Länder, ja, wie eine Flutwelle des Grauens gefegt sind. Und der
Ja, und
Krieg
das
der
Ganze,
Uralten hat begonnen.
ja, so wird es auch formulieren. Und ich würde mal sagen, wie lange haben wir jetzt, Sherry?
22 Minuten. Genau.
Gut, dann können wir ja mit Krieg da noch anfangen. Um mit den Worten von Yoda direkt weiterzumachen, von unserem kleinen grünen Goblin, Vermina, Yoda. Ja, der Krieg der Ahnen ist einer der Ereignisse, die Abbot mit am meisten geprägt haben. Wobei man an und sich nicht sonderlich viel davon mitbekommen hätte, wenn es da nicht Zeitreisende gegeben hätte, die da die Ereignisse quasi mit live miterlebt haben. Aber ich glaube, da gehen wir auch später nochmal drauf ein, wesentlich später. Jetzt erstmal nur der eigentliche Ablauf des Kriegs der Ahnen. Ja,
Zu
der Krieg
anfangen?
der
Fang du
Ahnen.
an.
Ja, nee, fang du an.
Ja, Krieg der Ahnen. Dazu gibt's, da gibt es einige eher, ja, wie würde man es nennen, Persönlichkeiten neben Ashara und Sageras mit seinen beiden Leutnants, Kil'jaeden und Archimond. Die beiden anderen, beziehungsweise drei andere, die man auch nennen kann, sind einmal die Gebrüder Stormrage mit Illidan und Malfurion und natürlich Tyrande. Ja, fangen wir mal an mit Illidan. Ja, Illidan war ein Magieranwärter, der fand Magie total super, während Malfurion so eher der Magie abgeneigt war. Er hat sich dann ein bisschen abgesondert von der Nachtelfengesellschaft und hat sich zusammen mit den Tauren, die auch irgendwie auf der Welt schon waren, oder, Numi? Die haben wir ganz vergessen.
Ja, also es gibt so einige Völker wie die Firbolgs, die Tauren, die eben relativ tierische Natur sind. Und da ist das offizielle Statement von Blizzard einfach, dass die alle von einem gewissen Halbgott abstammen, der dann einmal ein Stier-Halbgott war, einmal ein Bär-Halbgott, eben die Story.
Genau, und ja, Malfurion hat sich eben ja, fühlte sich eben eher der Natur verbunden und hat dann bei Cenarius, ja, Cenarius war ein Halbgott, ne? Ja. Ein Halbgott und Naturgeist. Bei dem hat er dann eben zusammen mit den Tauren als erster die Kunst der Druiden erlernt. Also Malfurion war der erste Druide, zusammen mit einigen Tauren. Und ja, es war halt eines Tages in der Nacht, als eben Sagras zusammen mit seinen, also nicht Sagras selbst, sondern seine Dämonenlords aus diesem Brunnen der Ewigkeit strömten und quasi das Land von Kalimdor verheerten. Ja, Malfurion ist dann eben losgegangen und hat möglichst viel Hilfe gesucht, weil die Armeen der Nachtelfen waren sehr schnell aufgerieben und zerstreut. Also hat er natürlich neue Verbündete gesucht. Die hat er in Cenarius gefunden, aber auch in den Drachen, die er dazu überreden konnte, ja, sich ihnen anzuschließen als Verteidiger der Welt. Die Drachen waren ja, wie wir gesagt hatten, Wächter der Welt. Und so wurden auch sie quasi dazu gerufen, diese Welt zu verteidigen.
Ja, bei den Drachen gab es allerdings nur ein kleines internes Problem, könnte man sagen. Und
Noch ganz klein.
zwar, ja, ganz klein. Ja, die Titanen hatten die Drachen ja ursprünglich geschaffen, um die Welt zu beschützen und hatten ihnen dazu verschiedene Aspekte zugewiesen. Und so hatte jeder quasi eine sehr tiefe Verbindung zu seinem jeweiligen Aspekt. Also Nozdormu war sehr auf die Zeit bedacht, spürte jegliche Erschütterung der Zeitlinie. Maligos hatte ein sehr gutes Gespür für Magie und Neltharion, der Erdwächter, hatte eine sehr tiefe Verbundenheit mit der Erde. Das Problem bei Neltharion und seiner Erdverbundenheit war, dass er dadurch auch ein sehr leichtes Ziel für die alten Götter war, weil diese ja eben tief unter der Erde angekettet waren und dadurch, dass sie sich ja schon relativ früh befreien konnten oder zumindest Teile von sich befreien konnten, konnten sie ihn beeinflussen und letztlich auch korrumpieren, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Drachen untereinander, ja, dass sie zwar sich dem Kampf der Nachtelfen angeschlossen haben, aber Neltharion im Hintergrund quasi intrigiert hat auf Drängen der alten Götter und seine Brüder und Schwestern hintergehen wollte.
Die alten Götter hatten lange genug Zeit, ihn immer langsam, aber stetig ins Ohr zu flüstern. Er sollte sie doch verraten. Oder alle anderen wollen ihn verraten und seinen Drachenschwarm eben auslöschen. Und irgendwann ist er halt gebrochen und wahnsinnig geworden. Ja, und er hat dann überlegt, ob er nicht die vier anderen Drachenschwärme kontrollieren könnte. Dazu hat er ein mächtiges Artefakt geschaffen, aus dem Blut der alten Götter, mit seinem eigenen Blut ebenfalls, und den Kräften der vier anderen Schwärme hat er, also deren Kräfte hat er eben in diesem Objekt gefangen halten können, und zwar, das war die Drachenseele.
Ja, und diese Drachenseele war es dann auch letztendlich, die er dann nutzte, um seinen Verrat an den anderen Drachenschwärmen öffentlich zu machen, indem er sie in einem der wichtigsten Schlachten erst gegen die Dämonen, dann gegen die Verteidiger Azeroths und schließlich gegen seine eigenen, ja, Brüder und Schwester quasi eingesetzt hat. Also er hat damit den kompletten blauen Drachenschwarm vernichtet und nur Maligos übrig gelassen und die anderen Drachenschwärme quasi ja, so weit weggeschleudert, dass sie nicht mehr in den Kampf eingreifen konnten. Und das einzige Glück für Azeroth war, dass Neltharion in seinem Wahnsinn so weit war, dass er nicht alle einfach ausradiert hat, sondern die Dämonen und die Nachtelfen und ihre Verbündeten dafür hat kämpfen lassen, wer jetzt ihm untertan sein darf. Also der Sieger dieser Schlacht sei dann derjenige, der ihm untertan sein darf. Und so konnten die Nachtelfen dann eine gewisse Zeit weitermachen, wobei ihre Kräfte natürlich stark geschwächt waren, während die Dämonen immer ihren Nachschub weiterholen konnten.
Was Neltharion eben auch nicht wusste, dass die alten Götter ihn nur dazu getrieben haben, die Drachenseele zu erschaffen, damit diese Drachenseele ihm geklaut werden kann und die dazu benutzt werden kann, Sargeras in die Welt zu holen, weil so ein mächtiges Wesen wie Sargeras konnte nicht einfach beschworen werden. Also wollten eben die alten Götter Sargeras holen, damit er sie endlich aus dem Gefängnis befreit und sie wieder als rechtmäßige Herrscher über Azeroth herrschen konnten. Ja, Malfurion hat es dann geschafft, über den Smaragdgrünen Traum, die Deathwing bzw. Neltharion, die Drachenseele zu klauen. Leider hat ihn mittlerweile sein Bruder verraten, beziehungsweise hat sich Ashara angeschlossen, weil die Alliierten, nennen wir sie mal, die Nachtelfen, die Drachen, die Uralten beschlossen hatten, den Brunnen der Ewigkeit zu versiegeln, damit keine weiteren Dämonen mehr in diese Welt kommen konnten. Das fand Illidan, der mittlerweile sehr magieabhängig geworden ist, nicht so toll. Also hat er sich auf Asharas Seite geschlagen und den Plan verraten.
Ja, das führte dann letztlich dazu, dass die Drachenseele eben von den Hochgeborenen an Azshara und den Dämonen dazu genutzt wurde, das Portal so weit zu öffnen, dass eben Sargeras hätte ihn durchtreten können. Allerdings wurde dieser Plan dann von Malfurion, von Tyrande und auch von Illidan, der dann einen gewissen Sinneswandel erlitten hat, wurde das zusammen mit noch einigen Verbündeten zunichte gemacht, dadurch, dass eben die Gruppe der Verteidiger den Thronsaal stürmen konnte, Azshara in einem Kampf besiegen konnte. Ob sie danach gestorben ist oder nicht, weiß keiner, wobei die Entstehung der Naga ja eigentlich darauf deutet, dass dem nicht so war.
User left your
Und
channel. User joined your channel.
Es führte halt dazu, dass die Nachtelfen schließlich gewinnen konnten, dass der Brunnen der Ewigkeit allerdings kollabierte. Ja. Und das führte eben dazu, dass der Brunnen, also die Kollabierung des Brunnens führte dazu, dass eben die Welt um den Brunnen herum langsam zusammenfiel. Und dadurch drangen dann auch die Wassermassen des umliegenden Meeres in diese, ja, in diese Leere ein, fluteten den Mittelpunkt von Kalimdor und ein Großteil von dem, was die Titanen quasi an verheertem Land übrig gelassen hatten. Und ja, was an sich nicht schlimm war, weil da sowieso alles tot war. Allerdings wusste keiner, wie weit diese Flutwelle reicht. Glücklicherweise führte sie nur so weit, dass die heutigen Kontinente Kalimdor, Northrend, die östlichen Königreiche und Pandaria übrig blieben. Ja, und ich würde sagen, da machen wir dann auch für heute mal den Cut. Das ist doch eine schöne Stelle, um nächstes Mal weiterzumachen.
Stimme dir zu.
Genau, dann erfahren wir alle, ob die Nachtelfen vernichtet wurden oder nicht. Naja. Ich denke, ihr könnt es euch schon vorstellen, was passiert ist.
Sind alle gestorben. Ha, super.
Genau, alle ausgelöscht. Ich bin eigentlich ein Troll, ich gebe es zu. Nein. Genau, nächste Woche geht es dann weiter. Ja, womit geht es denn dann weiter? Die neuen Kontinente und die Entwicklung der neuen Rassen, der weiteren Rassen. Was ist denn mit den Nachtelfen passiert? Was ist vor allem mit Illidan und seinem Bruder passiert? Und auch mit der hübschen Tyrande? Was haben denn die Nachtelfen mit der Magie gemacht? Und warum leben sie immer noch in den Wäldern? All das und noch viel, viel mehr erfahrt ihr dann das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.